Durch die Bank.
Der Podcast zur Digitalisierung der Finanzbranche.
Guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Durch die Bank. Mein Name ist Andrea van Kessel, ich bin Produktmanagerin im Bankverlag. Thema unserer heutigen Podcast-Folge ist der Stand der DORA-Umsetzung im Finanzsektor. DORA steht für den Digital Operational Resilience Act und genau dieser ist ja jetzt schon seit knapp 2 Monaten, nämlich seit dem 17. Januar 2025 anzuwenden. Wir wollen heute diskutieren, wo wir mit den Umsetzungsmaßnahmen stehen, welche Herausforderungen es aktuell noch gibt und natürlich auch einen kleinen Ausblick geben auf das, was da so noch kommt. Ich freue mich auf meine heutigen Gäste, Professor Dr. Patrick Buchmüller von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen und Johannes Haupt von der DZ Bank. Bevor wir starten, darf ich euch kurz vorstellen. Patrick, du bist Professor für VWL und BWL zur Bank- und Finanzwirtschaft an der DHBW. Du hast langjährige Erfahrung als Unternehmensberater sowie als Risikomanager im Bankensektor und du warst bei der BaFin zuständig für die Umsetzung der Basel II-Vorgaben zum operationellen Risiko ins nationale Aufsichtsrecht. Johannes, in der DZ Bank verantwortest du das bankweite Business Continuity Management, also BCM, und begleitest seit Oktober 2022 auch die fachliche Umsetzung von DORA. Vorher warst du bereits beratend im Themenfeld Business Continuity und auch Resilienzmanagement tätig. Schön, dass ihr heute bei uns seid. Ich freue mich auf das Gespräch.
Na, danke für die Einladung und wir wissen sehr zu schätzen, dass der Bankverlag schon direkt vor der Karnevalszeit eine Tagung Informationssicherheit sich dem Thema DORA gewidmet hat und hinterher auch noch jetzt gleich direkt am Aschermittwoch sind wir weiterhin dabei mit DORA. Also vielen Dank nochmal von meiner Seite.
Ich freue mich auf den Austausch. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, wie sagt man immer so schön, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Das mag für vieles gelten, für DORA gilt es nicht. Anwendungsbeginn der Verordnung war am 17. Januar. Ich habe es eben schon gesagt, das ist vor knapp 2 Monaten. Und ganz selbstverständlich waren natürlich auch alle Betroffenen rechtzeitig fertig mit der Umsetzung. Sämtliche DORA-Projekte sind mittlerweile abgeschlossen. Alles läuft, man geht zur Tagesordnung über. Wie seht ihr das? Ein frommer Wunsch oder aktuell Wirklichkeit? Wie schätzt ihr den Status quo in der Finanzbranche ein?
Ja, also von der wissenschaftlichen Seite der Dualen Hochschule Baden-Württemberg kann ich vor allem jetzt mal verfolgen, was die Aufsicht gemacht hat. Und erst wenn die Aufsicht eigentlich ihre Hausaufgaben gemacht hat, dann können die Institute eigentlich fertig sein. Was haben jetzt die Regelungsgeber gemacht? Ja, mittlerweile sind wir eigentlich so weit, dass wir wissen, was im Informationsregister gemacht werden muss und wie die Meldung von den schwerwiegenden IKT-bezogenen Vorfällen erfolgen muss. Die Rechtsakte in Form von delegierten Verordnungen, Durchführungsverordnungen sind dazu mittlerweile im Amtsblatt veröffentlicht. Insofern ist der Rechtsetzungsprozess abgeschlossen, wenn auch verspätet. Aber erfreulich ist, gerade zum Incident Reporting, was ja für alle Institute, auch die EZB-beaufsichtigten Institute, über das MVP-Portal erfolgen muss, der BaFin, da sind wir jetzt so weit, dass wir das MVP-Portal benutzen können. Und ja, es ist benutzerfreundlicher geworden. Man kann auch die Meldungen exportieren. Insofern das ganze Geschrei, was man früher hatte mit dem Auslagerungsregister, hat man in der Form nicht gehabt. Insofern ja, melden können wir. Und beim Informationsregister, da trennen sich ja die Wege. Die EZB-beaufsichtigten Institute müssen das bei der EZB einreichen. Die BaFin-beaufsichtigten Institute melden es an die BaFin. Und da hat die BaFin für den 6. März nochmal eine Infoveranstaltung angesetzt. Davon erwarten wir jetzt eine von der Praxis, dass hier die letzten Fragen noch geklärt werden. Das ist wichtig, weil das Register mit einer Befüllung zum Stichtag 31. März muss bis 11. April bei der BaFin ankommen. Und das ist halt noch gerade für die kleinen Institute sportlich. Und ansonsten, wie geht's weiter? Wir haben ein paar Rechtsakte, die noch nicht final sind. Insbesondere der Rechtsakt zum Subcontracting von IKT-Dienstleistungen, die kritische oder wichtige Funktionen unterstützen, der ist noch nicht final. Es gibt vom Juli 2024 einen ESA-Entwurf eines Regulatory Technical Standards. Den hat aber die Kommission abgelehnt. Einen neuen Entwurf. Es stand heute 5.3.2025 noch nicht veröffentlicht. Insofern ist da jetzt halt auch nicht unbedingt von den Instituten zu erwarten, dass hier die Umsetzung auch schon fertig sein kann. Bei den Instituten hat man eigentlich so zwei Gruppen von Instituten. Der größte Teil der Institute muss DORA voll anwenden seit dem 17.01.2025, aber mit dem Finanzmarktdigitalisierungsgesetz, was der Ende 2024 veröffentlicht wurde, ist noch eine zweite Gruppe von Instituten unter DORA gefallen, die eigentlich nicht im originären Anwendungskreis der DORA-Verordnung aus dem Jahr 2022 enthalten war. Und diese Gruppe von Instituten, was dann Leasing- und Factoring-Institute sind, die eben gerade keine CRR-Kreditinstitute sind, diese Institute haben mehr Zeit für die DORA-Vollumsetzung. Die müssen zwar seit dem 17. Januar die Meldeanforderungen an IKT-bezogene Vorfälle erfüllen, haben aber bis zum 1. Januar 2027 Zeit, den Rest der DORA-Anforderungen zu erfüllen. Bis dahin gelten immer noch die reduzierten Byte für diese Institutsgruppe. Insofern deine Frage, Andrea, nein, wir sind noch nicht alle fertig und das gilt auch für die Regelsetzer. Das war mal der Sicht des Außenstehenden aus der wissenschaftlichen Seite. Jetzt bist du dran, Johannes.
Du hast ja jetzt schon viele, viele Details genannt, woran man auch arbeiten muss. Grundsätzlich hat ja DORA wahnsinnig viele Details. Ich glaube aber gleichzeitig hat man als Finanzinstitut in Deutschland, gerade vielleicht auch, wenn man internationaler ausgerichtet ist, gute Startvoraussetzungen gehabt, hat andere Anforderungen gehabt, wie die MA-Risk, die BRET, die jetzt nicht mehr für alle relevant ist, aber auch man hat sich vielleicht bei ISO-Standards ausgerichtet, die EBA-Guidelines waren für Teile, für manche Institute bereits relevant. Also nicht alles ist neu und deshalb auch meine These, grundsätzlich ist die Finanzbranche hinsichtlich operationaler Resilienz gut aufgestellt. Aber gleichzeitig, wegen auch vieler Details, hängt es viel davon ab, ob man früh vielleicht auch mit bestimmten Themen angefangen hat. Hat man früh Definitionen abgeleitet? Hat man übergreifenden Themenrahmen geschaffen? Also für ein Business Continuity Management hinsichtlich Schwerpunkt IT, für Informationssicherheitsaspekte, für Auslagerungsaspekte, die jetzt eben nicht mehr nur die alte Kategorie umfassen. Und ich glaube, kleinere Institute aufgrund von Budget, Ressourcen haben sich durchaus schwerer getan, haben vielleicht auch später anfangen können. Die Aussicht ist mit den ganzen Verordnungen, die dann so nach und nach reingetröselt sind, auch nicht unbedingt unterstützend dabei gewesen, weil man nicht komplett wusste, was final umzusetzen ist. Deshalb aber so allgemein meine Vermutung, teils, vielleicht große Institute eher übergreifend weiter, kleinere tun sich vielleicht auch schwerer. Und ich glaube, es gibt vor allem zwei Themen, wo alle ein bisschen noch zu knapsen haben. Das hängt so ein bisschen mit der Scope-Erweiterung zusammen für IKT-Trittbezüge, wo viele wahrscheinlich nicht komplett alle Verträge mit den Dienstleistern verhandelt haben. Und ein weiterer Punkt ist, was du, Patrick, eben auch erwähnt hast, ist so, dass Incident Management, Meldungen an die Aufsicht, also im Grunde, ja, man hatte ein Incident Management, hat jetzt aber eine End-to-End-Sicht einzunehmen, nämlich einmal die eigene Sicht, also von der Bank, dann die Dienstleister mit einbeziehen und die Kundensicht, und das ist lauter lose Enden, die wollen sich erstmal entwickeln, dass man die auch zusammenbringt, und da war die Aufsicht auch nicht unbedingt am schnellsten mit der Vorgabe hierzu, auch mit der Portal zur Verfügung stellen. Deshalb glaube ich, ist da so eine kontinuierliche Weiterentwicklung wahnsinnig wichtig.
Ich glaube, wir können festhalten, es gibt auch jetzt noch viel zu tun, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Was sind denn aus eurer Sicht die größten, ich nenne es mal Brocken, beziehungsweise Herausforderungen in der Umsetzung von DORA gewesen? Oder sind es vielleicht auch jetzt noch?
Ja, wir haben die beiden Punkte ja schon genannt. Informationsregister muss man jetzt noch fertig machen. Und das Thema Incident, nicht nur eine Meldung, sondern auch das Bearbeiten, Verknüpfung mit Geschäftskontinuitätsplanung, da kann man noch nachlegen, gerade von den kleinen Instituten. Und da kommt dann auch bei den Feinheiten von DORA, ja, bei den Notfallplänen, da hat man dann so ein paar Szenarien, wo man dann noch möglicherweise auch besser dokumentiert, dass die Notfallpläne auch einen Angriff durch einen Insider, sprich einen Mitarbeiter im Institut abdecken, dass dann auch die Kommunikationsroutinen klar sind, wie ruft man den Krisenfall intern aus, wie Tut man alle Stakeholder in welcher Reihenfolge informieren? Da kann man ein bisschen nachlegen. Die großen Institute, die haben das schon. Und letztendlich sind die Herausforderungen, insbesondere für die Institute, die noch nie eine vollständige BEIB-Prüfung hatten, halt viel größer. Diejenigen, die schon eine aufsichtliche Prüfung, sei es zur Auslagung oder BEIB erlitten haben, die wissen schon, was da kommt. Und letztendlich sollte man bei den internen Kapazitäten, sollte man jetzt wirklich offen und ehrlich sagen, ja, in diesem Jahr haben wir Nacharbeiten und es wird ganz viel geprüft. Diese ganzen Dokumentationen, die man jetzt erstmalig hat erstellen müssen, die muss man spätestens Ende des Jahres wieder vollumfassend reviewen und aktualisieren. Und das ist echt ein Kapazitätsproblem. Und da muss man möglicherweise, wenn man intern nicht hinreichend Mitarbeiter eingestellt hat, eine Linienfunktion, muss man dann möglicherweise auch jetzt schon so ehrlich sein, ja, wir lassen das Projekt bis Ende des Jahres weiterlaufen, bis sich das verstetigt und bis wir die Prüfungsmoniten, sei es von Wirtschaftsprüfer, sei es von der Revision, abgearbeitet hat. Und dann muss man auch drüber reden, was macht man in 26. Und das ist halt, es ist ein Langläufer. Also man sollte jetzt nicht den Eindruck haben, ja, wir sind jetzt fertig mit dem 17. Januar. Nein, der Spaß geht jetzt erstmal so weiter. Das ist zumindest so meine Erfahrung von dem, was man so in den letzten Jahren so bei den IT-Prüfungen mitbekommen hat.
Johannes, was meinst du?
Grundsätzlich haben wir, glaube ich, auch schon die großen Themen angesprochen, die noch Nacharbeit brauchen oder viel Weiterentwicklung und nochmal Reviewen. Ich glaube, zurückblickend, was waren die größten Herausforderungen, größten Brocken? Fällt mir die DOR-Strategie ein, nicht zu verwechseln mit der IT-Strategie in der Vergangenheit. Auch gemeinsamen Rahmen schaffen, das IKT-Risikomanagement über verschiedene Funktionen hinweg. Und da waren einfach in der Vergangenheit unglaublich viele Austauschrunden, Abstimmungen erforderlich. Man musste Dinge ableiten, herleiten, gemeinsame Definitionen finden, Schnittstellen abstimmen und. Und letztendlich geht es dann darum auch, wer ist denn für was zuständig? Wer macht denn was in diesem Rahmen? Und da kommt man entweder vom Incident und hat jetzt plötzlich so ein, ich nenne es immer End-to-End-Vorfallsmanagement plötzlich vorzuhalten, musste sich dann auch mit der automatischen Isolierung von Cyberangriffen beschäftigen. Ist das überhaupt möglich? Wie ist das möglich? Wann ist das möglich? Will man es komplett automatisiert haben oder nicht? Oder auch mit der vollumfassenden Anwendung von der Multifaktor-Authentifizierung. Großes Thema, viele Detailfragen und ich habe eben ja schon gesagt, nicht alles neu, aber wir haben eine massive Scope-Erweiterung. Beispielsweise früher musste man viele Dinge vorhalten für Auslagerung, also für die Dienstleistungskategorie Auslagerung, musste ein Auslagerungsregister vorhalten, musste Exit-Strategien und Pläne vorhalten. Und jetzt das Ganze eben noch für IKT-Drittbezüge, weshalb wir dann da eher bei einem Third-Party-Risk-Management sind. Also in der Vergangenheit war viel zu tun und vor allem ist, selbst wenn man, glaube ich, komplett compliant sich hält, hat man laufend immer wieder Erkenntnisse aus kleineren Vorfällen, die einfach auch ein Review antriggern.
Ihr habt ja jetzt eine ganze Menge Herausforderungen genannt, die auch jetzt zum Teil noch bestehen. Für vieles gibt es aber ja auch schon Lösungen, beziehungsweise erste Best Practice in Sachen Umsetzung. Johannes, hast du vielleicht ein gutes Beispiel aus eurem Haus?
Ja, also generell vor lauter Detailverliebtheit in DORA ist immer die Frage, habe ich mich auch immer wieder gefragt, was haben wir denn schon, worauf wir aufbauen können? Für mich war das Wichtigste, auf Bestehende möglichst aufsetzen, um auch die Aufwände möglichst gering zu halten, wenngleich das nicht heißt, man macht deshalb nichts. Aber ein Beispiel, kritische wichtige Funktionen, die Aufsicht hat die ganze Zeit gesagt, ist doch nichts Neues. Ja, in dem Sinne nicht. Aber man muss sie das erste Mal zum Beispiel über das Informationsregister namentlich nennen. Und das ist dann tatsächlich eine Detailherausforderung. Und wie kann man da ansetzen? Gibt diverse Möglichkeiten. Aber die Finanzinstitute haben eben schon Business Impact Analysen durchgeführt. Und in den meisten Fällen passiert das auf Prozessebene. Und auch für die Schutzbedarfsfeststellung ähnliches. Und das als Ausgangsbasis nehmen, um zu sagen, was sind denn die kritischsten Geschäftsprozesse? Und diese wiederum kann man dann bündeln, zum Beispiel unter einer Überschrift, das ist der Zahlungsverkehr. Dann haben wir sozusagen eine Funktion übergreifend abgedeckt. Und weitere Detailfrage und damit auch Lösungsansatz ist, was ist denn die relevante Unterstützung von diesen Funktionen, / Geschäftsprozessen? Und da ist ein guter Ansatz, finde ich, dass man versucht zu identifizieren, was sind denn kritische, wichtige IKT-Drittbezüge, die mit diesen Geschäftsprozessen verknüpft werden. Also die unterstützen diese. Nicht alle sind vielleicht kritisch, aber manche schon. Und da macht es aus meiner Sicht Sinn, dass man da die ZAM, also vom zentralen Auslagerungsmanagement, die Risikoanalyse hernimmt und eben eine Scope-Erweiterung für EKT, Drittparteienmanagement hat und da dann innerhalb von der ZAM-Risikoanalyse festlegen kann, was ist denn relevant unterstützend. Vielleicht interessiert eben ein Blumenkauf nicht oder ein Newsletter nicht, aber eine wichtige Anwendung für den Zahlungsverkehr, die diese Funktionen unterstützt, tatsächlich im Sinne von Zahlungsverkehr. Und gleichzeitig auch, welche Systeme, IKT, Assets unterstützen denn diese wichtigen Funktionen oder Prozesse? Da ist es auch wieder sinnvoll aus meiner Sicht, dass man zum Beispiel auf die Schutzbedarfsfeststellung einer Informationssicherheit zurückgreift, also die klassischen Viva-Kriterien, Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit, Authentizität, worüber man dann auch wieder sagen kann, was ist denn hier das kritische, wichtige IT-Asset, das diese Funktion bzw. diesen Prozess besonders unterstützt.
Wagen wir noch einen kleinen Ausblick zum Schluss. Wie geht es denn jetzt regulatorisch weiter, also zum Beispiel mit Blick auf das Umfeld von DORA?
Ja, also was jetzt kommt, irgendwann wird ja mal seitens der Behörden die Summe der Informationsregister ausgewertet und da wurde ja schon gesagt, im Juli sollen dann die kritischen IKT-Drittdienstleister benannt werden. Und es wäre wünschenswert, wenn man dann auch gleichzeitig so eine gewisse Auswertung der Informationsregister veröffentlicht. Das hat zum Beispiel die EZB gemacht. Da gab es immer wieder Auswertungen der Auslagerungsregister der EZB-beaufsichtigten Institute. Und daraus kann man so ein bisschen ablesen, hoffentlich, wie viele kritische oder wichtige Funktionen gibt es dann eben in dem Institut im Durchschnitt, wenn man so eine Auswertung der Informationsregister hat. Und die Hoffnung ist, dass man da auch auf dem Analyseweg zum besseren Gefühl kommt, was ist denn jetzt eine IKT-Dienstleistung, die jetzt in dem Informationsregister tatsächlich aufgenommen wird. Das heißt, da wäre sicher so eine Rückmeldung der Aufsicht sinnvoll. Auf dem Regulierungsweg wartet jetzt halt jeder, bis dann der Rückbau der Auslagerungsanforderungen kommt. Und da wurde ja angekündigt, ja, es gibt dann einen Draft zu den neuen EBA-Outsourcing-Guidelines. Aus meiner Sicht könnte man die auch ganz abschaffen. Soweit wird die Aufsicht wohl nicht gehen. Und dann hat die deutsche Aufsicht gesagt, ja, bevor es jetzt eine neue MA-Risk gibt, wird jetzt erstmal gründlich die bestehende MA-Risk überarbeitet mit dem Ziel, weniger zu machen. Bedeutet für uns halt in Deutschland, wahrscheinlich hat man erst im Jahr 26 finale neue MA-Risk. Und wenn man dann halt Entlastung hat, wahrscheinlich werden die erst so beginnend ab dem Jahr 26, wenn nicht gar im Jahr 27 wirken. Aber die Idee ist, dass sich da auf dem Silberstreif am Horizont zeigt, es könnte möglicherweise eher weniger werden, insbesondere in Auslegung der Proportionalität für kleinere Institute. Und das ist die Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bis 26 oder 27 ist, vielleicht kommt dann so etwas ganz Neues, je nachdem, wie die Cyberbedrohungslage aussieht.
Ich denke da auch so ein bisschen mittel- oder langfristiger auch. Ist vielleicht DORA das Ende von der Regularie oder denken sich die Behörden auch international lauter neue Sachen aus, noch mehr Dinge aus? Kommt vielleicht gar eine Verschlankung? Das ist natürlich ein Blick in eine Glaskugel. Ich nehme so ein bisschen mittelfristigen Trend wahr, dass eben nicht mehr wie bei DORA die digitale Sicht oder die IT-Sicht womöglich in den Blickwinkel rutscht, sondern eher so eine allgemeine operationale Resilienz betrachtet wird. Und das nimmt man vor allem international, finde ich, sehr stark wahr, dass man ganzheitlicher denkt, nicht nur quasi die Ressource IT in den Fokus nimmt und wodurch diese bedroht ist. Muss man nur an die Bank of England denken oder die Hong Kong Monetary Authority. Wenn man an die denkt, die haben eine Resilienzanforderung gestellt, die breiter sind, dafür ordentlich weniger detailliert, wie wir es zum Beispiel bei DORA sehen. Und man nimmt es durchaus bei internationalen Austauschrunden von Regulatoren wahr, die einerseits so ihre Anforderungen jeweils anerkennen wollen, damit man, auch wenn man international aufgestellt ist, womöglich nicht widersprechende Anforderungen ausgesetzt ist. Das ist zum Beispiel das BCBS, beziehungsweise Basel Committee on Banking Supervision, das wird wahrscheinlich allen was sagen, oder aber auch die International Organization of Securities Commissions, das ist die Wertpapieraufsichtsbehörde bzw. eine Bündelung davon, wo sie sich austauschen. Und da kann man schon wahrnehmen, dass so gemeinsame Standards angestrebt werden. Und da kann man auch schon erkennen, ja, vielleicht ist da eben nicht mehr nur in Anführungsstrichen die digitale Sicht relevant. Momentan hört man auch politisch, man versucht zu verschlanken. Vielleicht ergibt sich auch durch den internationalen Austausch auch eben, dass vielleicht weniger Detailverliebtheit die Zukunft hat, aber eine breitere Regulierung stattdessen.
Ja, das klingt jedenfalls so, als wenn es nicht langweilig wird in den nächsten Monaten. Ich bin tatsächlich mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Also besonders auch, was eben die EBA-Guidelines on Outsourcing betrifft und dann anschließend daran, was mit dem MA-Risk passieren wird. So oder so, es spricht doch vieles dafür, dass wir uns zu gegebener Zeit vielleicht nochmal zusammensetzen und weiter diskutieren. Wir sind jetzt leider schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Lieber Johannes, lieber Patrick, euch beiden ganz herzlichen Dank für das nette Gespräch und eure Einschätzung der Lage.
Gerne wieder. Vielen Dank für die Initiative des Bankverlags.
Danke, Andrea. Danke, Patrick.
Vielen Dank an dieser Stelle aber natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Und ich möchte Sie noch ganz kurz auf unser nächstes Webseminar mit Johannes Haupt und Professor Patrick Buchmüller aufmerksam machen. Und zwar ist das am 27. März 2025. Update DORA, aktueller Rechtsstand und Best Practice zur Umsetzung und Prüfungsvorbereitung. Nähere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Webseite www.bv-events.de. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie dabei sind und sagen nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wünschen Ihnen einen schönen Tag. Bis bald.
Durch die Bank.
Der Podcast zur Digitalisierung der Finanzbranche.